Corona-Impfung. Darum zögerten WHO-Chef Tedros und Pfizer-Boss Bourla. Neue Zensurmasche, wie Aufklärung über Great Reset kriminalisiert werden soll. Und Fritz Leundl im Auf-1-Gespräch. Es wird schon mit Smart-Miete-Überwachungsdaten gehandelt. Herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Der äußerst umstrittene Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärte in einem Interview, dass sich derzeit in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreitet, dass er mit seiner Erstimpfung gewartet hätte, bis die Impfkampagnen auch in den afrikanischen Ländern anlaufen. Er habe sich aus Protest gegen dieses Versagen bei der Verteilung der Impfstoffe erst im Mai 2021 den Erststich verpassen lassen. Und das natürlich medienwirksam. Ghebreyesus ist damit der Nächste, der die Zweifel daran nährt, dass die Globalisten die Medizin, die sie anderen verschreiben, selbst nicht einnehmen wollen. Zuletzt sorgte der WHO-Chef für Aufsehen, als er einfach ein Expertengremium der WHO umging, um die Affenpocken zum weltweiten Gesundheitsnotfall zu erklären, was er dann kurzerhand einfach diktatorisch im Alleingang machte. Wohl als Vorbereitung für den Herbst, denn mittlerweile heißt es, die Affenpocken wären auch über die Luft übertragbar, womit dann ein neuerlicher Maskenzwang im Herbst gerechtfertigt werden kann. Impfzögerlich gab sich auch der Pfizer-Boss Albert Bourla. Die Jerusalem Post berichtete im März 2021 über eine abgesagte bzw. verschobene Israel-Reise des Pfizer-Chefs. Zitat: Bourla erklärt im Dezember, er habe den Impfstoff noch nicht erhalten, weil er sich nicht vordringen, sondern warten wolle, bis seine Altersgruppe als nächste geimpft werde. So hat er zwar die erste Dosis erhalten, aber noch nicht die zweite. Eine fadenscheinigere Ausrede für die Vermeidung des Gentechnikstiches kann man sich wohl kaum mehr ausdenken. Derselbe Bourla sprach übrigens in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender NBC im Februar 2021 davon, dass Israel bezogen auf die experimentellen Injektionen das Labor der Welt sei. Bourla wurde im Jänner dieses Jahres dann zum 9. Preisträger des Genesis-Preises ernannt, der vom Time Magazine als israelischer Nobelpreis bezeichnet wird. Pfizer rechnet im heurigen Jahr mit einem Impfstoffumsatz von 32 Milliarden Dollar. Für den Pfizer-Partner BioNTech werden zwischen 13 und 17 Milliarden erwartet. Milliardengründe also, um andere Menschen in die Spritze zu treiben. Oder ist ein derartiger Gedankengang wieder einmal eine haltlose Verschwörungstheorie? Verschwörungstheorie. Das ist bekanntlich eine der beliebtesten Floskeln, die Systemvertreter geradezu reflexartig absondern, sobald sie etwas hören, das ihnen nicht in ihr Weltbild passt. Sie tun dies deshalb so gerne, da bei ihnen die Erwartungshaltung besteht, dass ihr Gegenüber bei der Anwendung dieses Totschlagbegriffs sofort einknickt und verstummt. Auch eine Reihe anderer derartiger, geschickt psychologisch aufgeladener Begrifflichkeiten wie rechtsextrem, rassistisch und so weiter, dienen dem Polit- und Medienkartell dazu, unerwünschte Diskussionen zu verhindern. Denn die Mächtigen wollen ihre Pläne um jeden Preis durchziehen. Ein kritisches Hinterfragen ihrer Absichten kann dabei nur stören. So kommt es zu der kuriosen Situation, dass das, was wir gerade durch die Corona-Inszenierung seit 2,5 Jahren täglich mit eigenen Augen beobachten können, nämlich einen gewaltigen Umbruch in all seinen Facetten, sogar als Verschwörungstheorie abgetan wird. Dass gerade aber der Great Reset der Plan ist, nach dem die Globalisten vorgehen, das hat auch der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser vor einiger Zeit in einem Auf-1-Interview klar ausgesprochen. Sehen Sie dazu folgenden Ausschnitt.
Ich sage jetzt klipp und klar, es gibt den großen Plan. Ja? Es gibt den Great Reset von Klaus Schwab und seinen Mannen, Weltwirtschaftsforum. Und Klaus Schwab hat im Juni 2020 ein Buch veröffentlicht, Der große Umbruch, die Great Reset. Ja? Und ich habe dieses Buch mehrmals zitiert, ich habe dieses Buch von hinten und vorne, von hinten nach vorne gelesen. Und das ist ein Drehbuch. Und ich empfehle jedem, das Drehbuch zu lesen, damit man weiß, was auf uns zukommt. Klaus Schwab hat in diesem Buch veröffentlicht, Juni 2020, Entschuldigung, Mitte März 2020 ist bei uns in Österreich der erste Lockdown verordnet worden. Ja. Im Jänner 2020 hat es noch das Weltwirtschaftsforum gegeben. Ja. Im Dezember 2019 hat es die ersten Nachrichten über China gegeben, neuer Virus und so weiter. So, wenn man ein Buch im Juni 2020 veröffentlicht, muss man es mindestens ein halbes Jahr vorher beginnen zu schreiben. Und die Frage Sie, Herr Riegel, die Frage des zuhörenden Publikums, woher wusste Klaus Schwab, dass, und ich zitiere aus dem Buch, und ich habe das schon des Öfteren zitiert, deswegen brauche ich das nicht vorlesen, er im Buch schreibt, es kommen radikalste Veränderungen auf uns zu. Woher weiß der Schwab im Dezember 2019, im Jänner 2020? Woher weiß er das? Oder er schreibt, es wird eine Zeit vor Corona geben und es wird eine Zeit nach Corona geben. Und diese Zeiten kann man nicht mehr vergleichen. Woher weiß er das? Allein mit diesen zwei Beispielen ist die Frage legitim zu sagen, es gibt einen großen Plan. Und ich sage Ihnen eines, bei Corona ist es bedauerlicherweise nie oder seltenst um die Gesundheit gegangen.
Um die Diskussionen über den Great Reset zu verhindern, dessen Folgen für die Menschen katastrophal sein werden, wurde nun ein neuer Totschlagbegriff aus dem Arsenal der psychologischen Kriegsführung aufgeboten. Antisemitismus. So sprach Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragter Michael Blume von einer massiven Verschwörungsmythologie und beschreibt diese im ZDF folgendermaßen. Zitat: Dass nämlich das Weltwirtschaftsforum von Juden gesteuert würde, wie George Soros oder den Rothschilds, und gemeinsam würden die jetzt versuchen, quasi die Pandemie voranzubringen, die Leute zwangs zu impfen und dann auch noch die Klimakrise voranzutreiben, um eine Ökodiktatur zu errichten. Zitat Ende. Wenn man Herrn Blume nicht gerade unterstellt, etwas minder bemittelt zu sein, dann darf man davon ausgehen, dass er hier bewusst einige Dinge verfälscht. Denn dass Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum die Corona-Pandemie und den Klimaschwindel für die Umsetzung ihrer Ziele zu nutzen versuchen, hat nicht nur Gerald Hauser gesagt. Auf eins hat dies in Dutzenden Sendungen und Beiträgen seit einem Jahr immer wieder thematisiert, dokumentiert und diskutiert. Sie können sich diese Beiträge allesamt bei auf1.tv ansehen. Allerdings haben wir nie behauptet, dass das Weltwirtschaftsforum von Juden gesteuert würde. Das ist also bloß eine böswillige Unterstellung. Aber mit dieser bewussten Verdrehung versucht Blume nun offenbar Kritik an den Great Reset-Plänen des Weltwirtschaftsforums als antisemitisch zu brandmarken und damit zu kriminalisieren und zu verunmöglichen. In dieselbe Kerbe schlägt auch Thomas Haldenwang, Präsident des Verfassungsschutzes, wenn er sich frech in die innerparteilichen Angelegenheiten der Alternative für Deutschland einmischt. Herrn Haldenwang missfällt nämlich ein Satz eines Antrages beim letzten AfD-Parteitag, wo es hieß, Zitat, den Globalisten war, der Nationalstaat als einziger ernstzunehmender Gegenspieler multinationaler Konzerne und supranationaler Organisationen ein Dorn im Auge. Diese völlig korrekte Feststellung interpretiert Haldenwang gegenüber dem ZDF ähnlich irreführend und bösartig wie Blume. Zitat, hinter diesem Satz verbirgt sich ein verschwörungstheoretisches Narrativ, das sich in ähnlichen Formulierungen in einer Vielzahl von Aussagen der AfD bzw. einzelner Mitglieder findet. Dieses Narrativ enthält letztlich auch antisemitische Codes. Die Kritik am Great Reset und den Machenschaften der Globalisten soll jetzt also mit der Antisemitismuskeule niedergeknüppelt werden. Zumindest erscheint es als Versuch, die Protestbewegung gerade zum jetzigen Zeitpunkt zu verunsichern und womöglich mit Hilfe einer imaginären Antisemitismusdebatte zu spalten. Kaum vorstellbar, dass selbstständig denkende Menschen auf diese plumpe Zensurmasche hereinfallen werden und sich demütig und gehorsam wieder in den Pferch der Schlafschafe zurücktreiben lassen.
Tragen Sie sich jetzt in unseren kostenlosen Newsletter ein. In turbulenten Zeiten der Zensur sollten wir in Kontakt bleiben. Jetzt kostenlos eintragen.
Und wir kommen noch zu einem weiteren Thema, das eine vermeintliche Verschwörungstheorie darstellen soll. Nämlich die Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten über sogenannte Smart Meter. Mein Kollege Bernhard Riegler hat darüber abermals mit dem Experten Helmut Leundl gesprochen. Sehen Sie dazu folgenden Ausschnitt.
Sogenannte Smart Meter, intelligente Stromzähler, erhitzen seit einigen Jahren die Gemüter der Menschen. Auch die Art und Weise, wie die Netzbetreiber diese Geräte in die Haushalte bringen, ist nicht unumstritten. Ich bin jetzt mit Fritz Loendl verbunden. Er ist Elektronik- und Elektrikmeister und Spezialist für diese Geräte und in diesem Metier. Herzlich willkommen, Herr Loendl.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Loendl, wir haben ja schon vor einigen Monaten ein sehr interessantes Gespräch geführt. Ich habe Sie damals besucht auf Ihrem Biobauernhof und wir haben mit diesem Interview natürlich auch wieder Wellen geschlagen. Wir haben einige Reaktionen bekommen, auf die wir heute auch eingehen möchten. Ich möchte aber zu Beginn einmal kurz von Ihrer Person starten, wenn Sie ein paar Worte über sich sagen, damit die Leute wissen, wen Sie da vor sich haben.
Ja, mein Name ist Fritz Loendl. Ich bin Elektronik- und Elektromaschinenbaumeister, bin seit fast 30 Jahren selbstständig im Bereich Automatisierungstechnik. Und ja, zum Thema Smart Meter bin ich da seit oder ab 2012 gestolpert und ab 2017 haben wir dann mehrere miteinander das Top Smart Meter Netzwerk für Wahlfreiheit und Selbstbestimmung gegründet. Ja, und da werken wir halt jetzt, um zumindest Aufklärung in dieses eigentlich bisschen verborgene Thema zu bringen. Ja.
Wir haben natürlich heute sicher wieder Seher und Seherinnen, die dieses Thema zum ersten Mal hören. Was ist ein Smart Meter? Das sind diese neuen, modernen, intelligenten Stromzähler.
Genau, das sind die neuen elektronischen Stromzähler, die zurzeit eben überall verbaut werden oder schon eingebaut sind, je nach Bundesland. Und der Unterschied zu den herkömmlichen mechanischen Zählern ist die Fernanbindung. Das heißt, die haben eine Fernschnittstelle und können die Daten, die gesammelten Daten, Zählerstände und dergleichen an den Netzbetreiber senden oder auch von der Ferne gesteuert werden. Und diese Fernanbindung macht natürlich diverse Probleme.
Also die Kritikpunkte sind erstens aber die Möglichkeiten der Überwachung des Haushaltes. Ja? Sie sagen, also man ist absolut transparent, ist jemand zu Hause, was tut der, schläft er, ist er wach und so weiter. Sie sagen, das ist alles ersichtbar. Zweitens der Elektrosmog. Der zusätzliche durch die, also die Fernanbindung, diese Informations- und Datenweitergabe mehrmals pro Sekunde. Und drittens eben die Fernsteuerung. Also früher hat ein Team kommen müssen, um den Strom abzudrehen nach mehreren Mahnungen. Heute ist das ein Klick irgendwo weit entfernt und mein Haushalt bleibt finster. War das korrekt?
Das ist soweit korrekt, bis auf ein paar Einzelheiten, aber das macht nichts. Die momentane kürzeste, also der Smart Meter sammelt mehr oder weniger die Zählerstände, zeichnet diese auf und überträgt sie in bestimmten Intervallen an den Netzbetreiber. Momentan ist offiziell der kürzeste Intervall ein Viertelstundenintervall, das heißt, jede Viertelstunde wird der aktuelle Zählerstand zum Netzbetreiber übertragen. Besser gesagt, diese Zählerstände werden gesammelt und einmal am Tag an den Netzbetreiber übertragen. Und je kürzer der Intervall ist, es gibt sozusagen mehrere Möglichkeiten. Man kann wählen, ob man den Viertelstundenwert will oder die Viertelstundentaktung eingeschaltet haben will oder ob ein Tageswert übertragen wird oder eben nur ein Jahreswert. Je genauer man sozusagen in je kürzeren Abständen der Wert übertragen wird, umso mehr kann man natürlich erkennen. Aber selbst bei einem Tageswert, wo nur einmal pro Tag der Zählerstand übertragen wird, kann ich schon erkennen, ob jemand zu Hause ist. Und das alleine ist eigentlich schon ein Wahnsinn. Und die nächste Zählergeneration steht natürlich schon in den Startlöchern. In Italien und Schweden zum Beispiel wird schon die nächste Generation eingebaut, wo wirklich sekundengenau übertragen wird.
Herr Loendl, gibt es jetzt seit unserem letzten Gespräch, wie ist der aktuelle Stand? Hat es neuere Entwicklungen gegeben? Wie ist die aktuelle Lage?
Die aktuelle Lage ist eigentlich unverändert. Die Netzbetreiber sind in verschiedenen Bundesländern fast fertig. Oberösterreich und Burgenland ist fast fertig ausgebaut. Niederösterreich ist auch schon relativ weit. Wien, Kärnten, Steiermark, ja, die haben schon seit einiger Zeit begonnen und Salzburg, Tirol, Vorarlberg, da ist der Rollout erst so am Anfang. Es laufen viele Gerichtsverfahren noch, Ja, da ist einiges offen, aber momentan scheint es so zu sein, dass wir von dieser Seite nicht sehr große Hilfe zu erwarten hätten, aber das ist ein eigenes Thema.
Und das ganze sehr ausführliche Gespräch von Bernhard Riegler mit Helmut Leundl sehen Sie wie üblich exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei auf1.tv. Und wir kommen in die Niederungen der österreichischen Innenpolitik. Denn anders kann man das, was sich hier seit fast 2 Wochen abspielt, wohl nicht mehr beschreiben. Nach der Instrumentalisierung eines Selbstmordes einer Ärztin durch das Polit- und Medienestablishment versuchen einige Journalisten und möglicherweise auch Politiker, jetzt den Suizidversuch eines Ex-FPÖ-Abgeordneten für sich zu nutzen. Hans-Jörg Jenewein war am Sonntag regungslos in seinem Haus aufgefunden worden. Kronenzeitung und Kurier hatten sich in auffälliger Weise auf den tragischen Fall gestürzt und unter anderem einen Abschiedsbrief Jeneweins einfach frei erfunden, was seine Schwester Dagmar Belakovic allerdings postwendend als Lüge entlarvte. Sowohl der FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker als auch Parteichef Herbert Kickl verurteilten die scham- und pietätlose Instrumentalisierung des tragischen Selbstmordversuchs des langjährigen FPÖ-Politikers Hans-Jörg Jenewein durch die Systemmedien. Hafenecker bezeichnet das als, Zitat, absoluten Tiefpunkt des österreichischen Journalismus. Mit Journalismus habe das nichts mehr zu tun, so Hafenecker, sondern, Zitat, das ist übelste Hetze. Besonders niederträchtig empfindet der Freiheitliche, dass der Suizidversuch unter wilden Spekulationen dafür missbraucht wurde, um FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl politisch zu schaden. Wie Hafenecker in einem Video festhält, ist der absolute Höhepunkt der Geschmacklosigkeit, dass sich ein Krone-Schreiberling auch noch dazu erdreistete, einen Beitrag aus der Sicht von Jenewein zu schreiben. Zitat. Alles, was dieser Herr Charnier in seiner Kolumne schreibt, ist erstunken und erlogen, macht Hafenecker klar. Der freiheitliche Mediensprecher erwartet sich eine umgehende Stellungnahme des österreichischen Presserates, der bei alternativen Medien in solchen Fällen immer sofort zur Stelle ist. Auch Parteichef Kickl sieht in der unappetitlichen Schmutzkübelkampagne der Systemmedien, Zitat, politische Drecksarbeit gegen die FPÖ und verwahrt sich in einem offenen Brief an die beiden verantwortlichen Journalisten Ida Metzger und Christoph Budin dagegen. Rund um Jeneweins zuvor erfolgten Parteiaustritt werden wilde Spekulationen unter Berufung auf anonyme Quellen veröffentlicht, so Kickl. Selbst das linksgrüne Medium Zack Zack von Herausgeber Peter Pilz vermutet hier eine politische Intrige. Zitat, was sich in Krone und Kurier rund um den Fall Jenewein abgespielt hat, ist ein Skandal. Der Verdacht liegt nahe, dass nach einer möglichen Kickl-Entmachtung Anläufe in Richtung Neuauflage von Türkisblau unternommen werden soll. Um jeden Preis. Und folgende Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. Chaos bei COFAG. Ein Rechnungshofbericht über die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes, kurz COFAG, von März 2020 bis Juni 2021 zeichnet ein erschreckendes Bild. Schon deren Gründung war dubios. Weder wurden ihre genauen Angaben definiert, noch Alternativen abgewogen. Allein 21 Millionen Euro soll die Agentur für externe Beratertätigkeiten ausgegeben haben. Weiters werden im Bericht der Regierung im Zusammenhang mit der COFAG-Postenschacher und Bevorzugung regierungsnaher Unternehmen bei den Corona-Hilfen vorgeworfen. Pandemiespiele bei Gesundheitsministerkonferenz. Das aktuelle Infektionsschutzgesetz läuft Ende September aus. Um die deutsche Bevölkerung auch weiterhin mit sinnlosen Corona-Zwangsmaßnahmen für eine erfundene Pandemie bevormunden zu können, muss dieses verlängert werden. Bei der deshalb stattfindenden Gesundheitsministerkonferenz gibt es allerdings noch Klärungsbedarf. Einig darüber ist man sich, dass die Covid-Impfung de facto nichts taugt. So könnten einerseits Geimpfte weiterhin Corona übertragen, andererseits würde der Impfschutz bereits nach 3 Monaten stark nachlassen. Kurz zusammengefasst soll nun gegebenenfalls wieder alles möglich sein. Vom Testen, Personenobergrenzen und Maskenpflicht innen und außen. Mögliche Ausnahmen kann es zeitweise für, Zitat, getestete, frisch geimpfte und frisch genesene Menschen geben. Mysteriöse Testzentrale am Linzer Hauptplatz. Laut MFG Oberösterreich hat der Linzer Magistrat, obwohl es dort bereits 2 Apotheken mit Testmöglichkeiten gibt, am Hauptplatz einen weiteren Testcontainer eines niederösterreichischen IT-Unternehmens genehmigt. Diesen wurde bereits einmal im Rahmen einer Auftragsvergabe in Niederösterreich eine übergroße Nähe zur Politik nachgewiesen. Nicht zuletzt die aktuellen Testpreise zwischen 29 bis 165 Euro lassen die Vermutung aufkommen, dass an dessen Erlösen jemand mitverdient. Protest gegen Zwangsgebührensender. Morgen findet als eine von 60 Demonstrationen bundesweit in deutschen Städten von 15 bis 19 Uhr vor dem Gebäude des SWR in Stuttgart eine Kundgebung unter dem Motto »Für ein friedvolles Miteinander und eine vielfältige Berichterstattung« statt. Als Redner werden unter anderem Arthur Helios, Dr. Wolfgang Kochanek und Jimmy Gerum erwartet. Aber auch jeder andere ist eingeladen, ins Mikrofon zu sprechen. Demonstriert werden soll, wenn möglich, in weißer Kleidung. Kandidaten werben um Unterstützung für Bundespräsidentenwahl. Gestern hat in Österreich das Werben der potenziellen Bundespräsidentschaftskandidaten um die für den Antritt erforderlichen 6.000 Unterstützungserklärungen offiziell begonnen. Von den Dutzenden Bewerbern dürften wohl nur die wenigsten diese Hürde meistern. Jeder stimmberechtigte Österreicher kann einen Kandidaten durch das Ausfüllen einer Unterstützungserklärung unterstützen. Das betreffende Formular erhält man vom jeweiligen Kandidaten, dessen Partei, im Internet oder bei jeder Gemeinde. Unterschrieben werden darf dieses allerdings nur bei der Abgabe, vor den Augen des zuständigen Beamten oder Gemeindebediensteten. Abgabefrist für die gesammelten Unterschriften ist der 2. September. Und wir kommen nach Deutschland. Heute müssen die Deutschen die bitteren Früchte der wirtschaftlichen und geopolitischen Fehlentscheidungen, die Merkel als Kanzlerin getroffen hat, schlucken. Momentan liegt die deutsche Wirtschaft fast in Trümmern. Während das Time Magazine Merkel noch 2015 zur Person des Jahres ernannte und sie als Kanzlerin der freien Welt bejubelte, erklärte der Daily Telegraph kürzlich Deutschland zum kranken Mann Europas. Nun steht Deutschland aufgrund ihres Erbes und der neuen linksorientierten Regierung vor einem sprichwörtlichen Scherbenhaufen. Mehr darüber im nächsten Beitrag.
Die aus westlicher Sanktionstreue gegen Russland resultierende Energiekrise in Deutschland hat das Potenzial, große Teile der hiesigen Wirtschaft zu zerstören. Es könnte Millionen Arbeitslose, Chaos und soziale Unruhen geben. Einzelne Politiker und Geheimdienste warnen bereits davor. Selbst die Vorsitzende des systemkonformen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, erklärte, Zitat, ganze Industriezweige drohen wegen der Gasengpässe dauerhaft zusammenzubrechen. Aluminium, Glas, die chemische Industrie. Und ein solcher Zusammenbruch hätte massive Folgen für die gesamte Wirtschaft und die Arbeitsplätze in Deutschland. Die Lage ist so verzweifelt, dass die Deutschen schon erwägen, das Gas für ihre wichtigsten Industrien zu rationieren, um sprichwörtlich die Lichter am Leuchten zu halten. Neben den linksgrünen Ökosozialisten ist auch Angela Merkel daran schuld. Denn sie beschloss, den industriellen Wirtschaftssektor an teure und unzuverlässige erneuerbare Energien fesseln zu wollen, indem das Erdgas langfristig reduziert und Kernkraftwerke gleich abgeschaltet werden sollen. Fossile Brennstoffe und Atomkraft sollten ausgemerzt und die Energieversorgung des Landes grün gemacht werden. Sozusagen als Übergangslösung sollte mit Nord Stream 2 das Gas aus Russland fließen. Man vergesse diesbezüglich nicht den Spott, den die Merkel-Regierung einst für Donald Trump übrig hatte, als dieser davor warnte, sich nicht von der Energie Russlands abhängig zu machen. Dennoch wurde Merkels grüner Kreuzzug von den gleichgeschalteten westlichen Mainstream-Medien als vorbildlich angepriesen. Sie wollte die deutsche Wirtschaft für das 21. Jahrhundert neu ausrichten. Ähnlich wie auch der linke US-Präsident Joe Biden, der seinen Wählern versprach, einen unglaublichen Übergang durchzumachen. Von all diesen Versprechungen, die wohl hauptsächlich bezwecken, sich bei den linksgrünen Systemmedien einzuschmeicheln, bleiben jedoch lediglich katastrophale Folgen übrig. Kurzum, die Deutschen leiden wie kein anderes EU-Mitgliedsland unter Merkels Fehlentscheidungen. Jetzt befindet sich eines der fünf reichsten Länder der Welt auf freier Talfahrt in den ökonomischen Abgrund. Und das mit rasender Geschwindigkeit. Genauso verhält es sich mit der europäischen Gemeinschaftswährung. Unter Merkels Ägide sollte der Euro den Dollar als Weltwährung ablösen. Doch jetzt befindet er sich gegenüber der US-amerikanischen Währung in einem beispiellosen Niedergang. Experten jenseits des großen Teichs sprechen bereits von einem Euro-Crash und einem Wirtschaftsabschwung der gesamten Europäischen Union. Letztlich also stellt sich heraus, dass der ganze Merkelismus samt dem hirnlosen Green Deal der Merkel-Kumpanin von der Leyen, der selbstmörderischen Einladung an die Welt, sich in Deutschland auf Kosten der Deutschen niederzulassen und falschen geopolitischen Strategien ein Erbe hinterlassen hat, das mit einem Wort zusammengefasst werden kann. Chaos. Und das in einem wie seit dem Zweiten Weltkrieg nie zuvor geschwächten Deutschland. Für diese katastrophale Misere müssen vor allem die Bürger die Zeche bezahlen. Und zwar schon bald.
Neben Viktor Orban hat auch Nigel Farage, unter anderem Mitbegründer der Brexit-Partei UKIP, seinen fulminanten Auftritt beim großen Treffen konservativer Parteien in Dallas. Ohne Manuskript und mit viel Leidenschaft riss er das Publikum mit und zeigte auf, wo der Feind der freien Welt zu suchen ist. Nämlich mitten unter uns. Farage nennt sie die fünfte Kolonne, Vertreter des Marxismus, die uns und unsere Kinder über Schulen, Universitäten und Medien indoktrinieren würden, um alles zu zerstören, was uns ausmacht. Unsere Familien, unsere Verfassung, unsere Geschichte und unsere christlichen Wurzeln. Kein Zufall sei es, dass die gesamte Welt von diesem marxistischen Virus betroffen sei. Möglich sei dies gewesen, weil Konservative dies aus Feigheit zugelassen hätten. Nun aber werde man dagegen kämpfen. Ausdrücklich lobte er den nach ihm auftretenden Donald Trump für dessen großen Einsatz. Und auch Trump sprach wiederum Klartext. Dies könnte einer der Gründe für das brachiale Vorgehen des sogenannten tiefen Staates gegenüber dem Ex-Präsidenten gewesen sein. Man will ihm unbedingt etwas anhängen. Denn selbst der Dümmste dürfte nicht glauben, dass Trump geheime Papiere entwenden und über 1,5 Jahre lang im Safe seines Hauses aufbewahren würde. Gerüchteweise soll es sich dabei übrigens um Unterlagen bezüglich seines Vorgängers Barack Obama handeln. Einerseits scheint man natürlich alles zu versuchen, um Trumps Antreten bei der nächsten Präsidentenwahl zu verhindern. Andererseits dürfte Washingtons Polizumpf die Veröffentlichung gewisser Informationen fürchten. Das könnte auch erklären, warum ausgerechnet Richter Bruce Reinhardt den Durchsuchungsbefehl für Trumps Anwesen in Florida unterzeichnete. Nicht nur spendete er Geld für Barack Obamas Wahlkampf, sondern er gehörte auch der Gruppe von Anwälten an, die Angestellte des Pädokriminellen Jeffrey Epstein verteidigte. Dessen mehrfacher Gast wiederum war der demokratische Ex-Präsident Bill Clinton. Und so handelt es sich auch bei den letzten Vorwürfen, Trump würde geheime Unterlagen im Locus entsorgen, um einen Griff ins Klo. Die US-Regierung behauptet inzwischen, vom Vorgehen des FBI nichts gewusst zu haben. Dem dementen Präsidenten Biden kann man dies wohl uneingeschränkt glauben. Auch nicht bemerkt haben dürften die US-Demokraten übrigens, dass sie hier einen Präzedenzfall geschaffen haben. Denn nun können auch andere Ex-Präsidenten wie Bill Clinton oder Barack Obama jederzeit zum Gegenstand einer Hausdurchsuchung werden, sobald eine andere Regierung am Ruder ist. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss und ist wie jeden Mittwoch der Buchtipp der Woche. Und der heißt heute Corona-Getwitter, Chronik einer Wissenschafts-, Medien- und Politikkrise von Professor Stefan Homburg, der mit Vivian Vogt bei Auf1 ein ausführliches Gespräch über die Widersprüche in der Politik und in den Medien führte, worüber wir gestern berichteten. Und darum geht es auch in diesem Buch. Es verbindet alte und neue Medien, indem es Tweets des Autors in einen laufenden Text einbettet. Dabei ist Twitter sowohl Schauplatz als auch Dokument der Zeitgeschichte. In chronologischer Abfolge präsentiert das Werk Zahlen, Daten und Grafiken zur Corona-Krise, außerdem Fotos, prominente Zitate, Gerichtsurteile und Schicksale. In Erzählform wird geschildert, was vom Aufkommen des Virus bis zum Frühjahr 2022 objektiv geschah und was Homburg dabei persönlich erlebte. Aufgrund seiner Faktenanalyse sieht er die Lockdowns und ähnliche Maßnahmen als Ergebnis eines Totalversagens der Mainstream-Medien und der politischen und staatlichen Institutionen an. Der Finanzwissenschaftler Homburg lehrt an der Leibniz-Universität Hannover und ist der Öffentlichkeit als Fachbuchautor, Sachverständiger und Talkshowgast bekannt. Während der Corona-Krise wurde er zum prominenten Kritiker des Regierungshandelns. Corona-Getwitter, Chronik einer Wissenschafts-, Medien- und Politikkrise hat 304 Seiten und kostet 20,90 Euro. Sie können dieses und viele weitere Bücher und Produkte in unserem Auf1-Shop käuflich erwerben. Und mit diesem Buchtipp der Woche wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns wie üblich morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.